Ja, ich freue mich, euch zu sehen. Und ich weiß nicht so recht, ob ich mich freue, heute zu predigen. Heute steht so ganz banal Israel auf der Liste über die Themen, oder ich weiß nicht, ob wir es im Flyer auch drin hatten. Und wie kam es dazu? Also wer sich erinnert, so die letzten 2 Jahre, glaube ich, hatten wir meistens im November immer ein paar Themen rings um Israel. Also wir hatten Gastsprecher da, die selber in Bezug auf Israel in irgendeinem Werk arbeiten oder die selber oft dort gewesen sind, die dann besonderen Bezug haben. Wir haben mal ein Israel-Seminar gemacht. Und dieses Jahr hatten wir jetzt Anfang November den Markus Häuser da, an dem Tag, wo für Jerusalem gebetet wird. Und dann habe ich gedacht, er kann es eigentlich auch mal selber eine Predigt über Israel machen. Und wie begegnet uns das denn? Das ist zum Beispiel ein Modus. Ich habe jetzt einfach mal wahllos aus den Tagesschau-Zusammenfassungen einfach mal ein paar Schlagzeilen so dieses Jahres rausgegriffen. Also nicht gezielt gesucht, gewichtet oder sonst was, aber das ist ein Feld, wo uns die ganze Thematik Israels, der Juden, der dort leben, der Araber, Palästinenser, der Christen, die dort leben, vor Augen führt. Also die wiederkehrenden Unruhen, Kriegen, Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas zum Beispiel, dann die ganzen politischen, innerisraelitischen Querelen, die dort ablaufen. Also das ist ein Feld, wie uns das begegnet. Und ich bin, muss ich sagen, ziemlich naiv an dieses Thema rangegangen und habe gedacht, ja, predigst du mal drüber. Und dann fing ich an zu lesen. Und je mehr ich gelesen habe, kam ich zu dem Punkt, dass ich sagte, oh, was hast du da nur gemacht? Hättest du das lieber bleiben lassen? Also, das ist die Predigt von einem Nicht-Fachmann. Und ich nehme mal an, auch vielen von uns geht es so, dass wir in Bezug auf Israel, die Geschichte Israels, das Judentum, keine Fachmänner sind. Wir haben verschiedene Berührungspunkte von unserer Lebensgeschichte her, vom Inneren her. Wir sind da verschieden stark engagiert. Aber ich glaube, mal vielen wird es zuerst so gehen wie mir. Wir hören und lesen alles möglich, auch diesen ganzen widerstreitenden sozusagen Kampf um die Deutungshoheit auch in den Medien. Aber wohin damit? Ich weiß nicht, ob ich heute eine Antwort dazu geben kann, aber ich habe einfach mal versucht, ein paar Dinge wiederzugeben, über die ich dann so gestolpert bin. Also wo fängt denn das Ganze an? Also das Ganze fängt an in einer Begegnung zwischen Gott und einem einzelnen Menschen, dem Abraham. Und der hat Gott dort anscheinend worthaft und stimmhaft, also für ihn deutlich wahrnehmbar erlebt. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also das ist schon mal das Kurzprogramm, was hinter diesem ganzen immer wieder aufbrodelnden Konflikt steht. Da geht's um ein Handeln Gottes. Also da geschieht zuerst nicht Politik oder irgendwas. Da geschieht nicht zuerst was, wo Menschen miteinander ringen, sondern da passiert's, dass Gott in ein Menschenleben reinspricht und sagt, das ist das, was ich tun will. Ja, ich zeig dir ein Land, ich mach dich zu einem großen Volk. Und dann noch dieser krasse Satz, ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dann schon ein ganz weiter Ausblick können wir jetzt natürlich sagen im Rückblick, ich weiß nicht, was sich der Abraham gedacht hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir wissen, auch wenn die Christen das lange, kann man sagen, ich weiß nicht, verdrängt, wegerklärt oder sonst was haben, wir wissen, dass Jesus unser Herr ein Jude ist. Und dass das, was dort geschrieben ist, schon die weite Sicht auf Jesus hin ist, dass er aus dieser Begegnung kommen wird und dass von Jesus dann der Segen in alle Welt fließen wird. Und dann geht es weiter und das wird in verschiedenen Varianten berichtet, dass Gott ein sowas wie ein festes Abkommen, ein Versprechen, einen unauflösbaren Vertrag von seiner Seite mit Abraham schließt. Einmal hier 1. Mose 15. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dies Land von dem Strom Ägyptens an bis an den Euphrat. So, und hier wird schon das nächste deutlich, was sich dann bis in den heutigen Konflikt hineinzieht, dass Gott, derjenige, der ist, sagt, so diese Verheißung verknüpfe ich mit einem konkreten Land. Also mit etwas, was materiell auf dieser Erde existiert. Und das wird in diesem ersten Text ja sehr groß beschrieben. Also vom Strom Ägyptens bis an den Euphrat hin, also das ist vom heutigen Ägypten über Syrien in den Irak und den Iran hinein, eine riesige Fläche. Und dann 5. Mose 34, noch einmal eine Beschreibung, und zwar als Mose dann die Israeliten schon durch die ganze Geschichte in Ägypten der Befreiung und der Wüste geführt hatte. Mose stieg auf den Berg Nebo gegenüber Jericho. Der Herr zeigte ihm das ganze Land. Also dort wird gesagt, er steht auf einem Berg und er kann das tatsächlich sehen und erahnen in seiner Ausstreckung. Also von Gilead bis nach Dan, ganz Naphtali, das ganze Land Ephraim und Manasse, das ganze Land Juda bis ans Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho bis nach Zoar. Der Herr sprach zu ihm: Das ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es deinen Nachkommen geben. So, wer das jetzt mal abstecken würde auf der Karte, würde schon einen nächsten Teil der Problematik erkennen, nämlich, dass das erste ein viel größeres Gebiet beschreibt als das zweite. Und so auch heute innerhalb von Christen, innerhalb von Juden, die Diskussion ist, was ist denn jetzt nun die Verheißung Gottes, sozusagen dieses ganze riesige Land und dieses doch deutlich kleinere Land. Also schon im Wort Gottes ist mit angelegt, dass, zumindest aus meiner Sicht, das in einer Breite beschrieben wird, was Gott tun will. So, und dann sind diese Texte noch mit dieser eigenwilligen Thematik von Segen und Fluch verknüpft. Zum Beispiel 5. Mose 11, ich lege vor euch Segen und Fluch. Also das ist immer das, was Gott dann durch Mose zu seinem Volk Israel spricht. Segen, wenn ihr den Geboten eures Gottes gehorcht, Fluch, wenn ihr ihnen nicht gehorchen werdet. Und dann wird schon diese Thematik, die wir dann selber aus der Geschichte wissen, zurückschauend oder heute noch beobachten können, beschrieben. Und wie sich der Herr zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er, gekürzt hier ein bisschen, dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen. Du wirst unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Hier wird das nächste Thema entfaltet, was mit dieser Verheißung verknüpft ist. Dass Gott sagt, wenn ihr mit mir und an mir seid, wird mein Segen euch mit euch sein. Aber wenn ihr euch gegen mich stellt, meinem Wort, meinem Willen, das, was mir am Herzen ist, nicht in euer Herz nimmt, dann wird das euch treffen bis zur Zerstreuung. Und hier wird schon ganz krass beschrieben von einem Ende der Erde bis zum anderen. Also da wird nicht nur gesagt in irgendeiner Beschreibung im Bereich des vorderen Orients, sondern wirklich über die ganze Welt. Und auch, dass keine Ruhe dort sein wird für Juden, ist eine Erfahrung, die man dann quer durch die Geschichte tatsächlich sehen kann. So, und dann ist aber auch immer das schon verbunden mit diesem Gedanken der Umkehr. Wenn nun über dich kommt Segen oder Fluch und du es dir zu Herzen nimmst, also das ist dann der Fluch schon, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich dein Gott verstoßen hat und du dich zu deinem Gott bekehrst und seiner Stimme gehorchst von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem. Also dann, wenn die innere Herzensumkehr passiert, ja, dass sein Volk, die Juden, sagen, Herr, wir sind von dir weg, dann heißt es, dann werde ich deine Gefangenschaft wenden. So wird er deine Gefangenschaft wenden, sich deiner erbarmen und dich sammeln aus allen Völkern. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, wird er dich von dort sammeln und in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr wird dein Herz und das deiner Nachkommen beschneiden, damit du deinen Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Das ist sozusagen eine nächste Spur, dass Gott sagt, wenn ihr umkehrt von Herzen, in allem wird dort auch gesagt umkehrt, dann werde ich euch sammeln, ja, und dann werdet ihr dieses Land wieder bekommen. So, und darin liegen schon, ohne dass ich das weiter entfalten werden könne, eine Frage, da sind sich die Christen nicht einig und da sind sich auch die Juden nicht einig. Die ultraorthodoxen Juden sagen, ich weiß nicht, ob das Ding hier geht, die ultraorthodoxen Juden sagen, du es dir zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich dein Gott verstoßen hast und dich zu deinem Gott bekehrst und seiner Stimme gehorchst von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, so wird er deine Gefangenschaft wenden. Die ultraorthodoxen Juden sagen, das ist nicht passiert. Sie sagen, das Volk Gottes in seiner Gesamtheit hat sich nicht in allem zu Gott gewendet. Und das, was passiert ist, die Staatsgründung, das ist sowas, sozusagen etwas, was Menschen vorzeitig gemacht haben, aus eigener Kraft, weil sie es wollten. Aber Gott hat gesagt, er wird erst das Volk holen, wenn es sich von ganzem Herzen bekehrt. Und dann wird gleich oder zeitgleich oder kurz danach der Messias kommen. Und auch unter Christen ist es nicht so eindeutig. Also wir zum Beispiel hier, sieht man auch an unseren Wänden, betonen ganz stark zum Beispiel die Rolle des Staates Israel, der Staatsgründung. Aber auch unter Christen finden sich viele, die sagen, nein, der Staat Israel ist etwas, was Menschen vorlaufend getan haben. Gottes Wille ist eigentlich vom Wort her, dass erst wenn Israel sich ganz bekehrt, der Messias kommen wird und der Staat wieder errichtet wird. Dazu gibt's eine riesenbreite Diskussion. Und mir ist klar geworden, als ich dann auch so gelesen, nochmal in der Bibel gelesen, Texte von Christen, von anderen gelesen habe, dass wir oft einfach mit einem bestimmten Wissen, mit einer bestimmten Meinung an diese Thematik rangehen. Und wenn wir beginnen, breiter zu schauen, dann sehen wir auf einmal, ups, das kann man auch ganz anders denken. Und das sehen Menschen auch anders und auch die begründen es zum Beispiel von der Schrift her. So, was jetzt hat das Ganze gebracht? So, das ist eigentlich eine wunderschöne Grafik, nur leider habe ich die verzweifelt in einer vernünftigen Auflösung gesucht und die gibt's nicht. Haben wir einen Pointer, wo der Laser geht? Dann mache ich mir doch mal an. Genau. So, also wenn wir zum Beispiel diesen Versuch jetzt anschauen, die Geschichte des jüdischen Volkes auf ein Blatt mal zu bringen. Also Gottes Vorgeschichte, sein Versprechen, das Reden von Segen und Fluch, die Verheißung des Landes. Dann sehen wir sozusagen etwa 3000 Jahre Geschichte auf diesem Blatt. Ups, eins zurück. So, also das hier ist etwa 1050 vor Christus. So, und das sozusagen ist unsere Zeit. Also insgesamt etwa 3000 Jahre. So, und in dieser Zeit hat Israel als Volk nur existiert in dieser Zeit und in dieser Zeit. Und das dort oben sind, wenn man es ganz gutwillig rechnet, knapp 600 Jahre. Oder 500 Jahre, sorry, 500, 1050 bis 586. Das hier, das ist ein Zeitraum von 100 Jahren und das hier ist jetzt ein Zeitraum von 70 Jahren. Also haben wir 500, 600, 670 von 3000 Jahren, in denen Israel überhaupt als Staat, als Volk mit den entsprechenden Strukturen, mit einer politischen Struktur, mit Königen oder mit vergleichbaren Regierungsformen existiert hat. Und alle anderen, das ist wirklich hier tricky, und alle anderen Zeiten deuten schon diese wiederkehrend zerrissene Situation dort im Nahen Osten an. Dass dieses Stück Israel immer von großen Machtblöcken anderer Völker umgeben war. Von den Ägyptern im Süden, von den Babyloniern oder Persern im Norden. Und das ist die größte Zeit. Immer unter irgendwelchen Fremdherrschern, später hier unter den Christen, dann hier die Araber, dann die Kreuzzüge, die Mamelucken, das sind eigentlich eine Kriegerklasse gewesen. Und am Schluss die Osmanen und Türken und dann nochmal kurz die Briten existiert hat. Und jede dieser sozusagen Punkte in sich, jeder dieser Punkte in sich, also zum Beispiel das hier, wenn man diesen Zeitraum von 50 Jahren, das ist zum Beispiel der Bereich, in dem der eigentliche Zionismus entstanden ist. Jeder dieser Bereiche in sich ist schon wieder komplex. Und ich habe zum Beispiel ein Buch in die Hand genommen, das sind 600 Seiten, über diese 50 Jahre dort. Was ist eigentlich sozusagen im heutigen Land Israel vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Staatsgründung gewesen? Und allein das ist schon so komplex und vielfältig, dass ich dachte, wie kann da jemals ein Mensch irgendeinen Durchblick bekommen? Und das ist ein anderes Beispiel, die einem auch nochmal die Komplexität der Situation vor Augen führt. Also da habt ihr einmal so im Bereich, ich sage jetzt mal Jerusalem und ringsherum, habt ihr einmal die roten Striche, was es an Sperranlagen schon gibt. Dann habt ihr die gestrichelten roten Striche, was geplant ist. Und dann habt ihr palästinensische Wohngebiete, die so in orange irgendwas sind, und israelische Wohngebiete in etwas dunkleren oder geplant in hellerem Blau. So, und wenn ihr euch jetzt nur mal an diesem Beispiel vor Augen malt, was das für einen Alltag von Menschen in diesem Gebiet bedeutet, miteinander zu leben, miteinander zu verkehren, Palästinenser mit Palästinensern, Juden mit Palästinensern und umgekehrt, dann gibt allein diese Karte ein Bild, wie vollkommen irre und nach menschlichen Maßstäben schwer zu durchschauen, unlösbar die ganze Situation sich dort präsentiert. Oder eben auch, wenn wir in die Nachrichten schauen, diesen Kampf um die Deutungshoheit. Ja, wer von uns in weiter Ferne kann denn beurteilen, was passiert dort, wenn er einen Bericht in der Tagesschau oder eben irgendwo anders nach dieser Sicht oder nach dieser Sichtweite sieht? So, und dann kam ich auf die Frage, neben all diesen verwirrenden Themen, ich habe zum Beispiel ein Buch, was ich recht cool fand, gelesen, Richard Schneider, Alltag im Ausnahmezustand. Der Mann war lange Jahre der ARD-Chefkorrespondent. Und als ich das Buch dann in die Hand nahm, stellte ich fest, dass der selber Jude ist. Und der beschreibt zum Beispiel, wie wirkt sich denn diese Situation aus auf die Juden? Wie wirkt es sich aus, wenn du ständig Kontrolle über etwas behalten musst? Wie ist es, wie wirkt sich das aus auf dem Volk, wenn du dich ständig verteidigen musst? Wie wirkt sich das aus im Volk, wenn du ein anderes Volk sozusagen ständig in Grenzen halten musst? Was hat die Geschichte des Judentums mit diesen Verfolgungen über Jahrtausende und auch in diesem letztlich Trauma dann im Holocaust, was hat das mit diesem Volk gemacht? Oder umgekehrt, was hat das, was die Palästinenser erlebt haben, mit ihnen gemacht? Und da habe ich gedacht, okay, eigentlich ist entscheidend auch die Frage, was haben wir denn überhaupt an realen Kontakten in irgendeiner Weise? Also zu Juden zum Beispiel hier in Deutschland oder solche, die sich eher als Israelis, also als säkulare Juden bezeichnen würden. Zu Palästinensern, mal hin und her und ab von der Diskussion, ob es Palästinenser so gibt oder nicht. Zu Muslimen oder Arabern aus diesem Bereich oder die damit was zu tun haben, zu messianischen Juden. Wie sind wir verbunden mit anderen Christen, die sehr Israel-affin und liebend sind oder durchaus Israel-kritisch sind? Wie sind wir verbunden mit Menschen in Israel direkt? Oder wie sind wir vielleicht beruflich mit Unternehmen, mit Technik, mit Know-how mit diesem Land verknüpft oder auch einzelnen Leuten? Wie sind wir persönlich mit dem Staat Israel in Kontakt oder in Berührung schon gekommen? Und wenn ich überlege, dann ist das wenig. Also wir haben eine Freundin, die lebt in einem der Gebiete unter palästinensischer Selbstverwaltung. Und wir hören, wie sich das sozusagen anfühlt, dort zu leben und zu existieren. Ja, wir haben jemand wie die Inge Buß, mit der wir in Kontakt sind. Oder die Mahn ist in so einem Gebets-WhatsApp drin, wo es immer aktuelle Infos gibt und Ähnliches. Aber wir zum Beispiel haben es noch nicht geschafft, nach Israel zu kommen. Unser einziger Versuch scheiterte an einem der vielen Kriege und Scharmützel. Und die gebuchte Kibbutz-Aufenthalt wurde abgesagt. So, da ist die Frage an euch, neben all diesen ideologischen, glaubensmäßigen Bibelauslegungsfragen, was sind eigentlich eure realen Kontakte? Wer von euch würde sagen, jawohl, ich habe reale Kontakte, also was Beziehungsmäßiges zu Juden, Israelis, Palästinensern, Muslimen aus diesem Bereich, messianischen Juden, das, was so hier genannt ist. Also wer würde sagen, ich habe da überhaupt Kontakte? Also das ist vielleicht ein Achtel von der Gemeinde, vielleicht auch weniger. Also wenige von uns haben überhaupt noch reale Beziehungen und Kontakte. Und das ist etwas, glaube ich, was sehr nachdenkenswert ist, denn in der Konfliktforschung wird deutlich, eigentlich sind nur die direkten persönlichen Kontakte die, die wirklich ein Verständnis für eine andere Volksgruppe, für eine andere Sprache, für eine andere Religion eröffnen. Während das andere oft sozusagen Überzeugung im Kopf ist, Ideologie, mit der wir von außen versuchen, eine Realität zu deuten. So, und dann war ich ziemlich im Dilemma und sagte, was kann man denn dann überhaupt predigen? Natürlich ist mir vollkommen klar, es gibt andere Leute als ich, die können da gut predigen, die sind Bibellehrer und Sonstiges, aber ich habe gedacht, was kann ich denn predigen? Und dann kam mir der Gedanke, wie ist es denn, mal auf Jesus zu schauen? Wie ist denn er eigentlich in dieser Situation umgegangen? Denn die Situation zur Zeit Jesu, die war ja schon genauso verrückt. Ja, da waren die Römer im Lande. Sie hatten diesen Staat platt gemacht und okkupiert. Ja, sie kamen mit nicht nur einem Gott, sie kamen mit vielen fremden Göttern. Ja, sie waren für die Juden verhasste Heiden. Ja, und unter den Juden gab es die diversen Strömungen von Kollaboration über im Endeffekt Terroristen, die Zeloten oder Sikarier, Messerstecher, die dann eben auch mal kurz einen Römer abgestochen haben. Und es gab schon ein buntes Völkergemisch aus diesem Bereich. Was hat Jesus denn eigentlich in einer ähnlich verrückten Situation gemacht? Und das Erste, was ich dachte, was ein Schlüssel sein konnte, und das knüpft an dieser Frage der reellen Beziehungen. Jesus, wenigstens so wie ich das sehen kann, begegnete quer durch die Gesellschaft dieser Zeit den Menschen. Also er begegnete römischen Hauptmännern. Es heißt mal, dass griechische Männer zu ihm kommen. Es wird berichtet, dass Samaritaner mit ihm Kontakt haben, oder er nimmt sie als Beispiel. Er hat unter seinen Jüngern sozusagen wie ein Spektrum des jüdischen Volkes dabei. Er ist in Kontakt mit den sozial Ausgestoßenen, den Randfiguren. Er hatte aber durchaus Kontakt auch mit der religiösen Elite, mit Schriftgelehrten, Pharisäern, die offen waren zu fragen. Und ich habe gedacht, das scheint mir ein erster Schlüssel. Ich persönlich sehe für mich keinen Ansatz, in allen Büchern, die ich gelesen habe, sehe ich auch keinen Ansatz bei den Leuten, wie dieses Dilemma eigentlich zu lösen ist. Aber ich glaube, was etwas verändert, ist, wenn wir sozusagen nicht einseitig beginnen, zu Leuten aus diesem ganzen, also aus diesem ganzen Krisenfeld Kontakte zu haben und sozusagen die anderen schon einzuordnen in die Bösen oder Schlechten oder was auch immer. Und damit hängt ein zweiter Gedanke zusammen. Ich glaube, dass Jesus der konkreten Begegnung mit Leuten zuerst immer mal den Vorrang vor Dogma und vor Ideologie gegeben hat. Also Jesus ist ganz oft eingestiegen, ich habe jetzt hier nochmal zwei Beispiele genommen, er ist mit der konkreten Begegnung zu einem Menschen eingestiegen. Ja, er begegnet dieser Samariterin oder Samaritanerin am Brunnen. Und er knüpft an die Situation an, ja, dass dort Wüste ist, dass Wasser ist, dass er trinken möchte, er gibt den konkreten Ankündigungsform, kannst du mir Wasser geben? Und alles, was sich natürlich daran entfaltet. Und erst ganz am Schluss kommt er auf die Wahrheitsfragen, was diese Frau angeht, ja? Oder auch was Glaube angeht. Er setzt nicht ein mit einem gleich sie einschachteln, einurteilen oder sonst was, sondern er setzt an bei der Beziehung mit ihr. Und das Gleiche, als die Pharisäer, Schriftgelehrten, die Ehebrecherin vor ihnen schleppten. Er setzt nicht an mit dem Dogma der Lehre über Ehebruch und Sonstiges, sondern er fragt die Leute was Persönliches. Er knüpft bei ihnen als Menschen an. Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und auch bei der Frau knüpft er als erstes persönlich an. Frau, hat dich keiner verurteilt? So verurteile auch ich dich nicht. Und ich glaube, dass das ein zweiter Schlüssel ist in diesem Konflikt, dass wir oft sofort ideologisch mit vorgefassten Meinungen, Einstellungen, Erfahrungen in diesen Konflikt einsteigen und nicht zuerst versuchen zu verstehen, wenn wir in Kontakt sind oder vielleicht, wenn wir es nur erlesen können, was bewegt Menschen in diesen Bereichen. Das Dritte, bin ich am Überlegen gewesen, aber ich dachte, vielleicht ist das auch ein Schlüssel. Ich war erstaunt, wenn man guckt, wie wenig eigentlich Jesus sich auf diese ganze Situation damals eingibt. Also der sagt nicht groß was zu den Römern und zu ihrer Besatzung. Der sagt auch nicht groß was zu dieser tollen, verheißenen Heilsgeschichte oder sonst was. Der hält sich da weitestgehend zurück. Und wenn es mal um Themen geht, zum Beispiel eben, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Auch da ist es so, und gebt Gott, was Gottes ist. Das ist nicht irgendein Einlassen auf einen politischen Diskurs oder ähnliches. Oder als die Jünger oder ein Jünger zu ihm kommt und sagt, oh Herr, guck doch mal, so starke Mauern, so ein großer Tempel, was für ein Gebäude, also dieses typisch ideologisch-religiöse, oh guck mal, ja wie toll wir sind und wie stark wir sind. Er lässt sich überhaupt nicht drauf ein, sondern er gibt diese krasse Prophetie von diesem sozusagen Teil des Volkes Israel und seiner religiösen Identität wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und als er dann selber in der Auseinandersetzung mit den Politikern und den Führern seiner Zeit ist, sagt er diesen Satz, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also er beschreibt, hier geht es um etwas grundlegend anderes. Und die Frage ist, ob es auch bei der ganzen Frage des Staates und der Wiederherstellung Israels, ob es um etwas ganz anderes als Politik geht, was wir ganz schnell vordergründig in den Fokus rücken, auch als Christen. Und dann Jesus stellt immer wieder, also er gibt da keine Linie, keine Aussagen, was er von den Römern hält und von der Besatzung und was er für die Zukunft groß sieht, sondern er verweist immer wieder auf den konkreten Willen Gottes im konkreten Alltag hin. Bergpredigt dieses prägnante Ich sage euch oder ich aber sage euch. Und dann macht er immer die Zuspitzung und sagt, das ist Gottes Wille. Und dann auch natürlich diese Zuspitzung im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Also Jesus spitzt immer wieder zu. Nicht, was ist Politik? Was sind Machtfragen? Nicht mal, was sind Endzeitaussichten? Sondern er spitzt es auf die konkreten Dinge zu. Die Frage der Beziehung zu Gott und die Frage, was bedeutet diese konkrete Beziehung in einer konkreten gesellschaftlichen Situation. Er zäumt von da aus die Antworten auf, nicht von der politischen oder theologischen oder dogmatischen Sicht dieses Themas. So, was könnt ihr damit tun? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist eure Entscheidung. Aber was es für mich gebracht hat, ich habe gemerkt, Mensch, ich bin aus diesem Thema schon viel zu lange wieder ausgestiegen. Und selbst wenn ich momentan, ich sag mal, nur die Möglichkeit habe zu lesen und wenige persönliche Kontakte zu haben oder vielleicht unsere Freundin da eben in diesem Gebiet palästinensischer Selbstverwaltung mal zu besuchen, trotzdem hat mir geholfen, dass ich begonnen habe, wieder wahrzunehmen, da ist Gott am Handeln in einer Art und Weise, die ist komplex. Und wenn man jetzt zu denen gehört, die sagt, die Gründung des Staates Israel ist Gottes Werk, dann muss man sagen, okay, dann hat Gott Machtpolitik gebraucht, denn der US-amerikanische Präsident hat sich da dran gehängt, weil er 5 Millionen Juden als Wähler im Land hatte und weil er die gerne wollte. Da war krasser Lobbyismus drin, dass Leute einfach ja Geld gesammelt haben und über Geld dann Dinge verwirklicht, Grundstück gekauft haben, Waffen gekauft haben, Schulen gebaut haben und alles Mögliche. Da waren politische Interessen jeder Couleur drin. Also dann muss man entweder sagen, Gott kann alles gebrauchen, selbst die schrägsten, die unlautesten machtpolitischen Motive und was auch immer. Oder man könnte auch sagen, vielleicht ist das, was wir so oft sehen, der Staat Israel und seine Gründung, in Gottes Augen gar nicht das Entscheidende. Sondern das, was so anklingt gleich am Anfang, die Bekehrung des Herzens dieses Volkes und der Menschen, das ist das, was Gott im Auge hat. Und dazu hat er Wege, die sind ganz abseits von dem, was wir euch vorstellen. Ich ermutige euch, schnappt euch neu eure Bibeln, lest und stöbert. Redet mit Leuten, die dort leben, telefoniert, besucht die nächste jüdische Synagoge, tretet in reelle Kontakte ein, lest und dann seht, was der Herr in euch Stück für Stück dabei entfaltet und was es für euch bedeutet, sozusagen aus diesem Volk über Jesus gekommen zu sein. Und damit Amen.